Was ist das ewige Leben? Darum geht es heute in dieser Sendung. Wir haben uns also etwas Großes vorgenommen und wir freuen uns, dass Pfarrer Dr. Achim Dietrich sich die Zeit nimmt. Man weiß ja, so ein Pfarreralltag ist durchaus sehr dicht gedrängt. Die Terminkalender, da gibt es nicht viele freie Stellen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Pfarrer Achim Dietrich heute die Zeit wieder für uns nimmt. In Otterberg haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich.
Grüß Gott.
Was ist das ewige Leben? Eine, wie ich schon andeutete, große Frage, der wir uns heute hier stellen, aber eben auch eine ganz existenzielle Frage. Man kann es auch herunterbrechen und zum Beispiel die Frage umformulieren in die Frage, was kommt nach dem Tod? Und jetzt haben wir einen professionellen katholischen Christen am anderen Ende der Leitung, Pfarrer Dietrich. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, gar nicht in großer Not, einfach nur aus Neugier, was sagt mir da ein Christ, was sagt mir ein katholischer Priester auf diese Frage, was kommt nach dem Tod, Pfarrer Dietrich?
Ja, nach dem Tod kommt eben hoffentlich der Zugang zum ewigen Leben bei Gott. Die Frage, was ist das ewige Leben, ist ja eigentlich direkt nicht zu beantworten, weil wir die Ewigkeit Gottes nicht als Objekt auffassen können und angehen können. Wir können sie nicht wirklich in den Begriff bekommen. Insofern müssen wir eine Perspektive aufmachen. Müssen wir mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift, dem Evangelium insbesondere, der Lehre der Kirche, dann schauen, wie wir das eingrenzen können, was wir alles sagen müssen, um zu verstehen, was bedeutet Ewigkeit, ewiges Leben. Eines kann man vorweg sagen, das ewige Leben beginnt nicht einfach im physischen Tod. Es ist nicht einfach die Fortsetzung des irdischen Lebens, dass dann irgendwie das weitergeht, weiterläuft. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Das ewige Leben ist etwas Umfassendes, etwas Göttliches. Und es hat mit der Zeit zu tun, aber steht nicht einfach im Gegensatz oder stellt nicht einfach die Verlängerung der irdischen Zeit dar. Was wir vielleicht betrachten sollten am Anfang, ist dieser Begriff überhaupt Ewigkeit. Es ist ein schönes Wort, finde ich. Es lässt sich, also es klingt schön, es ist auch ein schönes Wort für Gesang. Im Althochdeutschen war es viel kürzer, da hieß dieses Wort Ewe. Also nur drei Buchstaben, das erste E schön lang gestreckt. Ewe. Also das hat man verwendet, diesen Begriff für das, was wir heute mit Ewigkeit bezeichnen, bis ins 16. Jahrhundert. Und dann hat sich das Wort verändert, wurde syntaktisch vom Wort her dann neu gefasst, bis es schlussendlich dann Ewigkeit wurde. Aber diese Vorstellung, diese Überlegung, Ewigkeit, die ist den Menschen eigentlich nicht fremd, generell nicht. Der Mensch macht sich nämlich immer Gedanken, nicht nur, wo komme ich her, wie bin ich in die Welt gekommen, wie sind die Menschen entstanden, wie bin ich entstanden, sondern eben auch die Frage, wo gehe ich hin, wenn ich sterbe, das ist ja Fakt, das liegt in unserer Erfahrungswelt, dass wir sterben, dass jeder stirbt. Das Jenseitige hat die Menschen, seit sie Menschen sind, seit es Menschen gibt, hat das die Menschen immer umgetrieben, was ist jenseits des Todes. Und es war schon immer der tiefste und letzte Wunsch der Menschen, dass da eben nicht Schluss ist, dass da nicht einfach ein Ende ist und vorbei. Das ist letztlich eigentlich für den Menschen auch kaum denkbar, dass einfach er als Mensch, als Person, die er sich erfährt, einfach nicht mehr ist. Das ist, glaube ich, können wir nicht wirklich denken, dass einfach mit uns Schluss ist. Wir spüren, ich denke, die Menschen haben das schon immer gespürt, dass wir eben mehr sind als Materie und Biologie und nur Naturwesen, sondern dass wir eben wirklich eine Seele haben, dass wir geistbegabt sind, ja, dass wir zwar in der Natur stehen, aber sie doch überragen, aus ihr herausragen und einen Anschluss haben an etwas Größeres, etwas Umfassenderes, dass wir fähig sind, religiöse Menschen zu sein, Menschen, die Vernunft haben, die nachdenken können. über den Moment und den Ort hinausdenken können und eben deswegen auch über diese physische Grenze des irdischen Todes hinausdenken können. Es gibt da kein Erfahrungswissen. Wir können nicht in Erfahrung bringen, was jenseits des Todes ist. Aber unser Inneres, unser innerer Mensch sagt uns, denke ich, mit klarer Stimme, da ist eine Bestimmung über den Tod hinweg. Und es kann nicht sein, dass wir einfach dann enden und schlussendlich versinken wieder im Dunkel der Vergessenheit. Das ist diese Sehnsucht, aber auch Sucht des Menschen nach dem Fortleben. Sucht, wenn man es versucht, rein irdisch zu befriedigen, indem man versucht, ganz berühmt zu werden und so den physischen Tod zu überstehen in der Erinnerung der Menschen. Eine Sucht, die für viele große Baudenkmäler gesorgt hat. Da denken wir an monumentale Figuren, Denkmäler, die Pyramiden. Das sind alles so Momente, wo dann Einzelne versucht haben, sich einzubrennen in das Gedächtnis der Menschen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Zeiten überdauern, das ist, was letztlich Ewigkeit meint. Der Mensch erfährt die Zeit, erfährt seine Vergänglichkeit. Aber so wie wir in der Natur sehen, die Bäume werden kahl und scheinen abzusterben und wir doch wissen, dass auch wieder ein Frühling kommt und neues Leben hervorbricht, so eben haben wir auch die Ahnung, dass im physischen Tod nicht einfach Schluss ist, das Leben nicht endet, auf einer gewissen Ebene beendet, aber das darüber hinaus. Das ist die große Frage, das ist die große Sehnsucht. Was ist nach dem Tode? Wie ist es mit Leben über den Tod hinaus, mit ewigem Leben, das eben nicht mehr der Zeit unterworfen ist, das nicht mehr endet?
Und genau diese Perspektive oder auf genau diese Fragen und diese Sucht, wie Sie auch gesagt haben, nach dem Fortleben, hat natürlich die Kirche, hat die christliche Tradition eine Antwort. Bevor wir dazu kommen, Pfarrer Dietrich, auch schon Jesus Christus mit seinem Erscheinen wird er ja konkret, er tritt nicht in einen luftleeren Raum, wo es dafür keine Erfahrung und keine Konzeptionen, sagen wir es so, gibt, sondern das ist ja schon damals durchaus gefüllt. Da gibt es schon Bedeutungen, die da in der Luft liegen. Was finden wir denn da so beispielsweise, wenn wir jetzt an den griechischen Kulturkreis denken?
Ja, wie gesagt, die Frage nach dem Fortleben über den Tod hinaus hat die Menschen seit Anfang an beschäftigt. Und in den Religionen ist das natürlich dann immer auch ein großes Thema mit sehr unterschiedlichen Antworten. Viele Kulte und Religionen sind letztlich doch in einem kosmologischen Rahmen geblieben, also in einem zeitlich-materiellen Rahmen, wo es dann einfach zu ewigen Wiederholungen kommt, zu einer Ewigkeit der Welt oder einer Ewigkeit der Materie, zu einem ewigen Zyklus. Dann auch im Buddhismus ist letztlich die größte Sehnsucht aus diesem ständigen Kreisen und diesem ewigen Zyklus des Werdens und Vergehens, da herauszukommen. Das ist die höchste, größte Sehnsucht, die es sich im Buddhismus und in asiatischen Religionen niederschlägt. Im griechisch-hellenistischen Bereich, in der späteren Zeit, dann vor allem also Plato, Aristoteles, haben wir ja dieses errungene Motiv des einen Göttlichen, also dass die Zeitlichkeit, die Veränderlichkeit der Welt, das Viele, dieses Unvollkommene, dieses ständig Werdende und sich Verändernde, dass das getragen und empfangen wird von dem Einen und von einem göttlichen Einen. Und das Irdische hat einen Anteil, es ist nicht einfach Gegensatz, aber das Irdische ist doch immer minderer Qualität, es ist immer nur Abbild. Also die großen Philosophen der Griechen haben da schon eine gewisse Vorarbeit geleistet, hatten also schon einen großen Schritt getan hin zum jüdisch-christlichen Denken des ewigen Lebens. Es gibt ja dann auch eine ganz intensive Berührung zwischen hellenistischer Kultur und biblischem Denken. Also dann in der Spätphase des Alten Testamentes haben wir die sogenannte Weisheitsliteratur. Da finden wir dann vieles, was dann auch einen gewissen Brückenschlag ermöglicht. Allerdings ist dann der Rahmen christlichen Denkens ein ganz klarer, der sich dann doch ganz klar auch vom hellenistischen abgrenzt und wirklich dann der Offenbarung, dem Evangelium Jesu Christi entspricht. und damit auch das nur irdische menschliche Denken verlässt und dann ins Wort bringt, was Gott, was Christus uns offenbart hat, was wir wissen dürfen und wissen müssen über unser irdisches Leben, das der Erlösung bedarf und was wir hoffen dürfen im Hinblick auf unsere Sterblichkeit, unseren Tod und das darüber hinaus.
Was ist das ewige Leben? Das fragen wir in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Pfarrer Dr. Achim Dittrich haben jetzt gerade ein bisschen auch in die menschliche Kulturgeschichte, in die Religionsgeschichte geschaut, dass das Thema die Menschen natürlich zu allen Zeiten und in allen Regionen und Religionen immer bewegt hat, haben uns jetzt in unseren Kulturkreis begeben, da wo wir herkommen, auch ins Griechische, in das hellenistische Denken im weitesten Sinn, so ein kurzer Blick darauf, und es ist eben diese Kultur, in die sich hinein dann Gott endgültig offenbart mit Jesus Christus aus dem Volk Israel. Und jetzt kommen eben die spezifisch christlichen Aspekte, das christliche Wissen, sagen wir so, über das ewige Leben ins Spiel. Was müssen wir dazu wissen, Pfarrer Dittrich?
Ja, vielleicht machen wir uns klar, was zur Zeit Jesu die verschiedenen Vorstellungen innerhalb des Judentums waren zum Thema Ewigkeit, ewiges Leben, Auferstehung der Toten. Das war eben keine klare Sache damals. Ich glaube, jeder hat von den Sonntagsevangelien diese regelmäßig gelesene Perikope im Ohr, wo eben die Sadduzäer und die Pharisäer miteinander streiten und Jesus hinzuziehen. Jetzt einmal, ausnahmsweise einmal, Jesus mit den Pharisäern d'accord ist, einer Meinung ist gegenüber den Sadduzäern. Die Sadduzäer glauben nicht an eine Auferstehung der Toten. Sie denken rein innerweltlich. Und die Pharisäer glauben eben an die Auferstehung des Menschen. Und zwar auch in einem sehr konkreten Sinn. Wir haben dann auch vom Alten Testament her im Buch der Makkabäer eine sehr starke Vorstellung, dass eben die Toten nicht tot bleiben oder nicht vergessen werden, sondern dass es ein Fortleben, eine Auferstehung gibt. Das ist so etwa, das sind die Anknüpfungspunkte, die sich dann auch für die Verkündigung Jesu ergeben. Oder denken wir an die berühmte Passage, wo Jesus eben mit einem Schriftbeleg versucht, seine Hörer dahin zu führen, Gott als einen Gott der Lebendigen zu denken, der eben nicht nur immer wieder Menschen hervorbringt, um sie dann sterben zu lassen, sondern er ist der Gott Jakobs, Abrahams, Isaaks, ein Gott der Lebenden. Dieser Gott des Lebens, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Griechen haben halt sehr abstrakt und philosophisch gedacht und da ging es dann letzten Endes nur um das Individuum, der einzelne Mensch mit seiner unsterblichen Seele. Wenn wir dann ins Biblische schauen, Altes Testament, aber dann vor allen Dingen Evangelium, sehen wir, das Ganze wird relational. Es geht immer um eine Verbundenheit, eine Beziehung, eine Verbindung. Es ist auch immer sozial. Im Judentum wird also auch immer sehr stark an das Volk Israel gedacht, an die Gemeinschaft des Heiles, an den Bund. Und der Bund ist eben nicht der einzelne Mensch und Gott, sondern das Volk Israel, das auserwählte Volk und Gott. Und Jesus weitet das ja auf alle Menschen, die glauben, auf alle Menschen, die die Gnade annehmen. Es ist hier eine Weitung vorzunehmen, dass bei dem Thema ewiges Leben eben nicht nur das über den Tod hinaus Fortleben gemeint ist. Dass sich also das ewige Leben nicht einfach nur an die Chronologie der Welt anschließt. Also wenn eben der Mensch aus der Zeit der Welt herausgenommen ist, dass dann Ewigkeit beginnt. Wir sehen das sehr schön bei der Lukas-Stelle, wo ein frommer, eifriger Jude Jesus fragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Das ist ein wunderschöner Satz, eine wunderschöne Frage, die jeder von uns, denke ich, wiederholen kann. Wie gewinne ich das ewige Leben? Und Jesus gibt ihm nicht direkt Antwort, sondern sagt, wir haben das Gesetz, was steht im Gesetz? Und jener junge Mann antwortet, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit allen Gedanken, ist das eine. Und dann als zweites, den Nächsten wie sich selbst. Und Jesus unterstreicht, jawohl, dieses Doppelgebot umfasst das Gesetz und die Propheten. Wenn man das verwirklicht in seinem Leben, konsequent, dann gewinnt man das ewige Leben. Oder Jesus sagt dann auch, du hast richtig geantwortet, handel danach und du wirst leben. Er sagt nicht, du wirst dann nach dem Tode leben, sondern es geht schon in unserer irdischen Existenz los. Also ewiges Leben ist etwas im biblischen und vor allem christlichen Verständnis, ist das Leben aus Gott. Gott hat als Qualität die Ewigkeit, er ist nicht der Zeit unterworfen, er ist kein Geschöpf, sondern er ist erhaben über alles Werden, alle Veränderungen, die ihn zu einem Objekt machen würde. Er ist der Erhabene, der Allmächtige, der Ewige, der über der Zeit Stehende, aber doch eben sich mit der Zeit ins Verhältnis Setzende. Also der eben der Welt nicht fern bleibt, sondern in die Welt hineinspricht, sich offenbart und dann in der Fülle der Zeit in Jesus Christus selbst ja geschöpft wird, selbst Mensch wird. Dazu brauchen wir natürlich dann auch die Kenntnis, die uns Jesus ja geschenkt hat, von der Dreifaltigkeit, dass Gott also nicht ein Monolith ist, sondern dass er in sich Gemeinschaft ist. Also ewiges Leben kommt von Gott. Es umfängt den Kosmos, die Schöpfung und ist entsprechend dann auch jenseits der Todeslinie die Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit, oder auch der Himmel, wie wir sagen können. Aber wir können in dieser Welt schon Anschluss finden an das ewige Leben. Es ist nicht einfach nur jenseits des Todes. Das ewige Leben aus Gott ist uns in dieser Welt schon anfanghaft zugänglich. Das meint auch Jesus, wenn er diesem jungen Mann, der ihn gefragt hat, sagt, handle danach, liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst und du wirst leben. Heute würde man sagen, also wahres Leben, authentisches Leben. Allerdings darf man das dann nicht so weit treiben, dass man sagt, also übers Jenseits wissen wir dann doch nichts. Es geht nur darum, in dieser Welt authentisch zu sein. Das wäre wieder natürlich ein Abschnitt und eine Verkürzung. Aber ich denke schon, es ist wichtig, dass das ewige Leben nicht einfach nur postmortal ist und jenseits des Todes beginnt, sondern dass es uns jetzt schon anfanghaft geschenkt wird. Und dieses ewige Leben ist nicht ein Etwas, sondern es wird uns geschenkt in der Verbindung mit Christus. Es ist also relational oder sozial. Es schenkt sich uns in der Verbundenheit mit Gott und im Geschehen der Liebe, die eben uns Menschen ja möglich ist, indem wir teilhaben am Wesen Gottes, an der inneren Liebesdynamik Gottes, die uns im Heiligen Geist auch in dieser Welt möglich ist. Wahre Liebe, die eben nicht reine Emotionalität ist oder Kalkül oder irgendeine Täuschung, sondern ein wahrhaftes sich hingeben, ein wahrhaftes sich verschenken und auch beschenken lassen. Und diese Liebe, dieses Leben aus Gott, da ist das ewige Leben auch schon Gegenwart.
Also ich fasse nochmal zusammen, wenn wir dann zum Beispiel über das Leben nach dem Tod sprechen im Zusammenhang mit dem ewigen Leben, dann ist zum einen erstmal gemeint eben nicht eine einfache chronologische Fortsetzung der Zeit in einem anderen physisch-materiellen oder immateriell-geistigen Zustand, die Zeit läuft halt weiter, sondern wenn die Christen jetzt vom ewigen Leben sprechen, dann meinen sie etwas, was nicht sozusagen dieser Weltzeit im engen Sinn angehört, sondern das ist irgendwie ein besonderer Zustand bei Gott sein, haben Sie auch genannt. Jetzt sind Sie studierter Theologe, Sie sind sogar promoviert, haben sich auch einen Namen gemacht durchaus. Jetzt fragen wir Sie mal nach Ihrem Insiderwissen, Pfarrer Dietrich, dieses ewige Leben, was eben nicht einfach nur die Fortsetzung einer irdischen Zeit, eines irdischen Zeitablaufs ist. Was ist diese Ewigkeit? Wie muss ich mir die vorstellen? Im besten Sinn.
Ja, also wie gesagt, letztlich versagen unsere Begriffe und unsere Vorstellungen und doch haben wir diese Ahnung, diese Sehnsucht. Wir spüren halt hier ganz deutlich unsere unsere Vergänglichkeit, wir sehen unsere Alterung, wir sehen die Tage, wie sie dahinstreichen, die Jahre, wie sie vergehen, aber können nicht einfach sagen, das Gegenteil von dieser Zeit ist die Ewigkeit. Das wäre verkehrt, es einfach nur als Gegensatz zu betrachten. Es ist aber auch nicht so, dass man, der Brandner Kasper, das ist ein schönes Stück, wo das deutlich wird, also eine naive Vorstellung des Paradieses. Der Brandner Kasper, der halt nicht sterben will und dann sogar mit dem Tod handelt und Karten spielt, um ja nicht sterben zu müssen. Und dann schlussendlich, als er dann einwilligt und stirbt, dann öffnet sich ihm das Paradies als ideale Fortsetzung dessen, was er vorher hatte. Also seine Lebenswelt wird dann einfach befreit von allen Schicksalsschlägen, von allen Verstorbenen, sind plötzlich alle da und alles ist wunderbar. Das ist recht naiv und das ist auch nicht wirklich im Vollsinn christlich. Also dass man einfach das irdische Leben, die irdische Biografie in einer, also in einer Form der Vervollkommnung und Idealität dann im Jenseits erfährt. Also grundsätzlich geht es immer darum, dass es ist nichts ohne Gott. Es ist also keine irgendwie materiellen oder auch abstrakt spirituellen Vorgänge, die also automatisch laufen und wo der Mensch völlig isoliert ist wie ein Atom, sondern das geschieht immer alles durch Gott. Er gewährleistet alles. Er schenkt uns Anteil an seiner Liebe, an seiner Ewigkeit. Das kann uns auch der Zeit entheben, auf geistiger Ebene schon in dieser Welt. Und eröffnet uns dann im Tod auch eben den Himmel. Das ist ja ein anderes Bild, das ja sehr geeignet ist. Also lernt jedes Schulkind, dass natürlich nicht die Wolken gemeint sind oder das Weltall, sondern der Himmel im Prinzip als ein anderes Wort, als ein synonymes Wort für die Ewigkeit Gottes, wo der Mensch bei Gott sein darf, ihn schauen darf, wie er ist, wie Paulus ja sagt, die Herrlichkeit Gottes, wir dürfen sie dann schauen, wenn wir sterben und die Erlösung, die Auferstehung erfahren, wir dürfen Gott schauen, wie er ist, bei ihm sein. Das geht also auch um eine Gemeinschaft mit Gott, eine große Nähe zu Gott, die sich im Tod nun ja in einer neuen Qualität eröffnet. Wie gesagt, da kommen nicht völlig neue Dinge. Also wir haben auch schon in dieser Welt, in diesem Leben die Möglichkeit, Gott verbunden zu sein und eine große Nähe zu entwickeln. Aber wie Paulus ja auch sagt, als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Im Himmel, in der Ewigkeit Gottes, jenseits des Todes, wird also eine größere Nähe, eine stärkere Intensität der Gemeinschaft mit Gott eröffnet. Und dort ist eben keine Zeit mehr, keine Chronologie, keine lineare Kausalität mehr. Allerdings muss man auch sagen, dass da eine Zwischenebene da ist. Es gibt ja die Geschichte und es gibt das Schicksal des einzelnen Menschen. Und wenn der einzelne Mensch eben stirbt, dann ist für ihn nicht die Geschichte einfach zu Ende, sondern das Christentum legt großen Wert darauf, dass alles, was geschieht, eben auch immer sozial bedingt ist, dass wir also eingebunden sind in die Menschheit, dass wir nicht ohne die anderen sündigen und nicht ohne die anderen selig werden können. Also da ist immer auch dieser gemeinschaftliche und soziale Aspekt da und der gilt auch gerade auch, was die Ewigkeit angeht. Da gibt es ja dieses wunderschöne Buch, mehrfach überarbeitet aus Vorlesungen in Regensburg von Josef Ratzinger, das jetzt vor wenigen Jahren nochmal erschienen ist, zur Zeit von Benedikt XVI. Mit einem schönen zusätzlichen Vorwort und Erklärung. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und da ist eben dieses Thema des ewigen Lebens, der Auferstehung, Fegefeuer, Hölle, Himmel wunderbar herausgearbeitet und an einer großen Tiefe, mit einem wunderschönen Zusammenhang, wo unser emeritierter Papst also unterstreicht, der Mensch wird nicht alleine erlöst. Das gilt hier und das gilt auch für die Ewigkeit. Wenn wir sterben, und das tun wir als Einzelne, dann sterben wir aber nicht in diese Individualität der Ewigkeit hinein, sondern wir sterben im Idealfall wirklich in der Gnade Gottes, in Jesus Christus. Alles, was sich da jenseits vollzieht, ist immer ein geistlich-soziales Geschehen. Und deswegen gibt es eben auch den Zwischenschritt. Also es gibt das im Tode, wie der Katechismus sagt, die Begegnung mit Jesus Christus als dem Richter, also das persönliche Gericht. Und wenn die Geschichte der Welt zu Ende ist, am jüngsten Tag, dann die Wiederkunft, die zweite Wiederkehr Jesu Christi als endgültiges Gericht, als der jüngste Tag, Gerichtstag, wo dann das Schicksal der ganzen Menschheit zu einem Abschluss, zu einer Fülle gebracht wird. Ja, und bis dahin ist auch der einzelne Mensch nie ganz fertig. Also da gibt es eben diesen Zwischenzustand des Schon und noch nicht. Und die Auferstehung des Leibes spielt ja auch eine Rolle. Wir glauben ja anstößigerweise als Christen tatsächlich daran, dass es am Ende der Zeit eine Auferstehung des Fleisches, des Leibes gibt, wie wir das auch im Credo bekennen. Sicherlich nicht in der Leiblichkeit mit den gleichen Atomen, wie wenn wir sterben, aber doch mit einer konkreten Gestalt, mit einer echten Leiblichkeit, das heißt also mit Form und Gestalt, mit Bewusstsein und Willen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für unsere Vorstellungskraft, allerdings aber auch ein großer Zuspruch für unsere Sehnsucht nach Leben, das eben nicht endet und das nicht gemindert wird. Diese Minderung des Lebens, das ist ja die Angst vieler Kulturen, dass das Jenseits des Todes ein Schattenreich ist, wo man also quasi als Schatten dahin vegetiert und noch irgendwie fortexistiert, aber doch in sehr verminderter Form. Der griechische Hades, im Jüdischen dann ist es mit der Scheol schon ein bisschen geöffnet. Wir kennen das schöne Bild, das Jesus auch verwendet, der Schoß Abrahams, in dem der arme Lazarus gebettet wird. Ja, also da sehen wir, es dreht sich immer darum, dass wir in Jesus Christus sind, in dieser Welt, im Tode, in der jenseitigen Welt. Alles geschieht durch diese Gemeinschaft des Heilers, die Jesus erworben hat, errungen hat am Kreuz mit seiner Auferstehung, die er also auch den Himmel geöffnet hat für alle Menschen, aber eben natürlich nicht als Selbstläufer, als Automatismus, sondern mit der Voraussetzung des Glaubens und der Annahme, der Gnade und der Teilhabe, der Mitwirkung in der Liebe.
Mehrfach, Pfarrer Dittrich, haben Sie hier gesagt, dass wir, wenn wir über das ewige Leben sprechen, nicht einfach als Christen nur davon sprechen, was uns nach dem Tod erwartet, welche Optionen und Zustände wir da haben, sondern dass es schon, wenn wir uns auf diesen Jesus Christus einlassen mit unserem Leben, dass wir dann schon in diesem irdischen Leben, wo wir ja eigentlich nur Zeit vital erfahren, dass wir wachsen und stärker werden und dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder schwächer werden und dass wir vergehen, dass sich die Vergänglichkeit mehr und mehr an unserem Leben und überhaupt zeigt. Und trotzdem sagen Sie, der Christ erfährt dieses ewige Leben schon in einer gewissen, wenngleich verborgenen oder geheimnishaften Weise, erfährt er das schon oder hat er da schon Anteil irgendwie in diesem irdischen Leben? Wo erfährt denn ein Christ so etwas konkret, zum Beispiel im kirchlichen Leben oder so? Erfahre ich davon was, wenn ich zu Ihnen sonntags in Gottesdienst komme?
Ja, der intensivste Punkt ist der Empfang der Heiligen Kommunion, die Eucharistie. Heute sagt man ja der Leib Christi. Früher wurde dann wirklich dem Empfangenen zugesprochen, dass er auch das ewige Leben empfängt. Das war eine sehr starke und sehr deutliche Ausdrucksweise. Der Leib Christi ist natürlich auch wunderschöner, schöner Begriff, aber das ist so in Vergessenheit geraten, dass wir, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, dass das Anteil ist am ewigen Leben, weil wir eben Anteil haben an Jesus Christus.
Sie meinen die frühere Spendeformel, wenn man die Kommunion empfing, genau. Leib Christi, bewahre dich zum ewigen Leben.
Ja. Der Leib Christi, das macht deutlich, wir haben Anteil an Jesus Christus und die frühere Spendeformel, hat also auch diese Perspektive noch mit reingebracht, dass eben Teilhabe an Jesus Christus bedeutet Teilhabe am ewigen Leben. Ich denke da jetzt auch an den Dialog zwischen Martha, also der andere Lazarus, der Bruder von Martha und Maria ist gestorben. Jesus kommt zu spät und auferweckt Lazarus. Aber im Vorfeld gibt es diesen Dialog zwischen Jesus und Martha, und wo Jesus ihr dann klar macht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Also diese Formulierung aus dem Johannesevangelium macht auch deutlich, da ist schon etwas Präsentisches dabei. Also das ist nicht eben nur eine Verheißung später, sondern es ist einfach eine personale Wirklichkeit. Also diese Ewigkeit eröffnet sich in Jesus Christus, auch schon in dieser Welt. Also wenn wir wahrhaft in Jesus Christus sind, dann wird also auch in der Zeit es möglich, ja, an diesem Ewigkeitscharakter, an dieser Heiligkeit, an dieser Liebesmacht Gottes teilzuhaben. Und das ist ein Moment in der Zeit, das eben nicht der Zeit unterworfen ist, sondern der Liebe Gottes und damit der Ewigkeit. Wenn wir das bedenken, dann wird es auch verständlicher und vorstellbarer, wie zum Beispiel Gott Wunder wirkt. Wunder geschehen im Hinblick auf den Glauben und die Liebe. Das sind also irgendwie Einbrüche in die Zeit, in die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Erde, wo eben die Ewigkeit einbricht und in einzelnen Momenten und Geschehnissen einen Eingriff vornimmt, der sich eben von der Ewigkeit her speist und möglich ist. Das ewige Leben, es ist das, was wir wirklich anstreben. Die große Krux ist heute, dass wir das verkürzt haben. Wir haben es säkularisiert, also die allgemeine Gesellschaft, von der spreche ich. Wir jagen nach erfülltem Leben. Also es gibt das eine, das plump hedonistische, also materielle, viel Technologie und viel Sport und Reisen und all diese Dinge. Das ist das hedonistische nach dem Spaß- und Lustprinzip. Dann gibt es auch das esoterische, wo man also das Wohlbefinden und die seelische Harmonie und all diese Dinge sucht, aber letztlich immer im diesseitigen Rahmen bleibt und letztlich auch individuell bleibt. Also das Ganze nicht einbettet in das Mitmenschliche und schon gar nicht in die Relation hin auf Gott. Und insofern haben wir heute also die Sehnsucht nach dem ewigen Leben in der profanen Gesellschaft säkularisiert, verkürzt um den Ewigkeitscharakter und versuchen mit eigenen Methoden, eigenen Möglichkeiten erfülltes Leben hier zu gewinnen. Und das ist das, wo Jesus, das ist aber nicht neu, dass diese Versuchung hat es schon immer gegeben. Das ist genau das, wenn Jesus sagt, wer das Leben retten will, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Also wo wir auch sehen, hier wird immer wieder auch der Rahmen der Zeit und irdischer Kausalität überstiegen und durchbrochen. Die Begriffe Leben sind also nicht scharf abzuzirkeln. Hier irdisches Leben, dort ewiges Leben. Sondern es gibt für den Menschen im Heiligen Geist, gibt es eine Ebene auch in dieser Welt, in dieser Zeit, die schon direkten Kontakt hat zur Ewigkeit. Also das macht Paulus sehr deutlich und Johannes immer wieder, dieses Hin und Her von der lebt und stirbt nicht mehr und wer stirbt, der lebt. Also dieses Hin und Her der Begriffe Sterben und Leben, das finden wir also in der Heiligen Schrift vielfach. Und immer wieder wird es konfrontiert mit der klaren Aussage, wo Jesus seine Person zum Dreh- und Angelpunkt macht. Oder zum Beispiel im Johannes- oder Matthäus-Evangelium die Antwort an Thomas. Also Jesus hat angekündigt, dass er zum Vater geht, um uns Menschen eine Wohnung zu bereiten, den Gläubigen eine Wohnung zu bereiten in der Ewigkeit, wo er dann auch sagt, den Weg dorthin kennt ihr. Und Thomas sagt, nein, wir kennen ihn nicht. Und Jesus einfach klar sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo wir also sehen, es gibt keine Methoden, die wir erlernen könnten, um das ewige Leben zu gewinnen. Es gibt da auch kein Leisten oder kein Machen. Das ist nicht etwas Dingliches, Objektives, sondern es ist die Verbundenheit mit Jesus Christus, es ist Relation, es ist im geistlichen sozial Verbundensein mit Gott und der Kirche, die Kirche als Heilsgemeinschaft, die den gleichen Charakter hat. Die Kirche ist in der Welt, sie ist aber auch im Himmel schon. Es gibt also die Vollendeten bei Gott, die aber auch zur Kirche gehören. Irdische und himmlische Kirche sind also einander verbunden. Also auch da sehen wir, dass eben die Zeit überstiegen wird, die Todesgrenze überbrückt wird, dass das einfach nicht einfach eine chronologische Geschichte ist, sondern dass Gott hier auch als der Umfassende immer wieder Querverbindungen in die Zeit hinein schafft und für uns einen Horizont eröffnet, der auch jetzt schon gilt und nicht erst, wenn wir einmal sterben.
Was ist das ewige Leben? Die Frage, die wir heute in einem ersten Teil einmal ganz grundlegend hinführend zur katholischen Perspektive auf diese Frage mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern besprochen haben. Und natürlich, das müssen wir noch weiter vertiefen, die sogenannten letzten Dinge, wie das im theologischen Jargon heißt, was heute jetzt schon angeklungen ist in der Sendung, diese Gerichte, diese beiden, die es gibt, das sogenannte Besondere und das Allgemeine, auch die Zustände in der Ewigkeit, die die Kirche da hat. Was ist zum Beispiel der Himmel? Und solche Dinge, darüber sprechen wir dann weiter, über dieses Thema für heute. Vielen Dank, Pfarrer Dietrich, gerne, weil wir heute auch gerade über das christliche Leben und über das Ernstnehmen dieses Lebens in Christus gesprochen haben. Dann bitten wir Sie natürlich um Ihre Unterstützung und den priesterlichen Segen.
Ja. Herr Jesus Christus, in dir offenbart sich die Liebe Gottes, in dir zeigt sich die Ewigkeit für uns Menschen in der Welt, in der Zeit. Wir danken dir für dein Entgegenkommen, deine Nähe, deine Hingabe. Wir bitten dich, lass uns deine Gnade, deine Gabe annehmen, daraus leben und sie weiter schenken. Dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.